Ja, ich möchte heute Morgen über den leidenden Gottesknecht mit uns gemeinsam nachdenken, aus Jesaja 53. Das soll also heute Morgen das Thema sein, der leidende Gottesknecht. Und eigentlich beginnt diese gewaltige Prophetie, die sich da vor unserem inneren Auge zeigt, bereits in Kapitel 52, Vers 13. Die Kapiteleinteilung in der Heiligen Schrift ist ja erst später dazugekommen. Das ist nicht etwas, was uns der Heilige Geist gegeben hat oder was womöglich inspiriert ist. Nein, es ist, wie gesagt, später dazugekommen, weil Menschen sich gesagt haben, die Worte in der Heiligen Schrift sind so wertvoll, aber wie kommen wir an ein bestimmtes Wort hin? Und dann hat man eben Kapiteleinteilung gemacht und sogar Verseinteilung. Wir können sagen, es ist ein Hilfsmittel. Es ist ein Hilfsmittel, manchmal sogar ein gutes Hilfsmittel, aber manchmal eben auch nicht. Und hier haben wir so einen Fall. Hier zum Beispiel hätte man dieses 53. Kapitel bereits in Kapitel 52, Vers 13 beginnen sollen. Dann wäre das ein geschlossener Abschnitt gewesen und man hätte ihn zu Recht bezeichnet als das Evangelium nach Jesaja. Denn wer das Kapitel so das erste Mal aufrichtig liest und sich dessen bewusst wird, was hier steht und worum es hier eigentlich geht, der wird überwältigt und gewinnt den Eindruck, der Prophet selbst hat hier unter dem Kreuzestamm gestanden und dieses Leiden und Sterben Jesu Christi miterlebt. Denn genau so schreibt er. So prägnant, so eindringlich, so klar ist dieses Evangelium nach Jesaja. Aber das ganze Buch Jesaja, wie auch unser Text, wurde circa 700 vor Christus geschrieben. Und natürlich lehnt man in der liberalen Theologie alles Übernatürliche ab. Man lehnt die Wunder ab, man lehnt ab, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden ist und man lehnt eben auch Prophetie ab. Also, so sagen sie, wurde dieser Text erst nach der Kreuzigung geschrieben. Nach der Kreuzigung. Aber die das denken, werden enttäuscht. Denn die Echtheit dieses Textes ist längstens bewiesen. Sie ist bewiesen durch die vollständige Jesaja-Rolle, in der alle 66 Kapitel ohne Unterbrechung enthalten sind. Sie wurde 1947 in der Höhle 1 in Qumran entdeckt und konnte von bibeltreuen Wissenschaftlern auf das Jahr 200 bis 100 vor Christus datiert werden. Später hat man eine bessere Datierungsmöglichkeit angewandt und ist auf das Jahr 125 vor Christus gekommen. Das heißt, es besteht überhaupt kein Zweifel, dass Jesaja 53 vor der Geburt Jesu Christi und vor seinem Tod am Kreuz geschrieben wurde und damit echte und wirkliche Prophetie ist. Ja, nach all diesen Vorbemerkungen möchte ich heute Morgen zu Jesaja 52, Vers 13 kommen. Ich müsste noch mehrere Vorbemerkungen machen, aber das schenke ich mir für ein anderes Mal. Jesaja 52, Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Gott nennt den Messias meinen Knecht, der einsichtig handelt. Das drückt doch zunächst einmal aus, dass der Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist, um sich zu erniedrigen. Er sollte hier die Stellung eines Knechtes einnehmen. Sein ganzes Leben sollte gekennzeichnet sein von dieser göttlichen Einsicht. Und wenn wir etwa die Evangelien lesen, dann ist man wirklich überwältigt, wie der Herr Jesus im Umgang mit den Menschen immer genau richtig gehandelt hat. Egal wer es war, egal in welchen Umständen dieser Mensch war, er hat immer genau richtig gehandelt und das richtige Wort gehabt. Nicht nach einer Schablone, sondern individuell angepasst an die Person und an die Umstände. Man sieht also in allem seine göttliche Einsicht. Einsichtig handeln, das bedeutet hier, dass das Denken und Handeln bei Jesus zusammengefasst war. Wenn wir überlegen, in unserer Gesellschaft ist das getrennt. Wenn wir zum Beispiel zur Universität gehen und dort studieren, dann werden wir kein besserer Mensch. Ich erinnere nur an die 68er Generation, wie viele Rebellen hat sie hervorgebracht. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Jahre 70 bis 98, an den RAF-Terrorismus, Meinhard, Bader, Enslin, Mahler, alles Top-Terroristen, die uns für einige Jahre in Deutschland das Leben sehr schwer gemacht haben. Man übernimmt also intellektuelles Wissen sehr gerne und das ist auch okay, aber wie sich das dann im Alltag auswirkt, das ist zunächst überhaupt nicht gefragt. Aber biblische oder göttliche Weisheit ist immer eine Weisheit, die sich auch im praktischen Handeln zeigt. Und die ganze Weisheit des Herrn Jesus, Lukas Kapitel 2, und er wuchs ja wie ein normales Kind auf und nahm zu an Weisheit und Gunst bei den Menschen, so lesen wir, hat sich in seinem Handeln ausgedrückt, nicht nur in seinem Reden. Nun ist es aber interessant, dass im Buch Daniel die endzeitlichen Gläubigen Verständige genannt werden, zum Beispiel in Daniel 12,3 oder 12,10. Und Verständige meint solche, die einsichtig handeln, wo Weisheit und Handeln eine Einheit bilden. Der Prototyp für diese Art von Menschen war letztlich Daniel selbst. Daniel war sehr weise, so sagt uns Daniel 1. Daniel bekam von Gott Weisheit und diese Weisheit hat sich ausgewirkt in seinem praktischen Handeln und in seinem Verlangen und Streben nach Reinheit. Und das alles finden wir vollkommen in der Person unseres Erlösers. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Nun haben wir in der nächsten Zeile von Vers 13 interessanterweise drei Stufen. Da wird gesprochen von, er wird erhoben, er wird erhöht werden und er wird sehr hoch sein. Wenn man diese Verse das erste Mal liest, dann fragt man sich, was soll das bedeuten? Es geht doch hier um den leidenden Gottesknecht. Menschen haben sich natürlich darüber Gedanken gemacht. Und was ich sagen kann, ist, der Messias sollte erhoben werden aus dem Grab. Mit anderen Worten, hier wird von der Auferstehung Jesu Christi gesprochen. Als Parallele Apostelgeschichte 2,24. Und dann sollte er erhöht werden. Er ist erhöht worden mit der Himmelfahrt. Und schlussendlich, er soll sehr hoch sein. Und sehr hoch ist Jesus jetzt, nämlich zur Rechten Gottes. Markus 16,19. Und das ist jetzt interessant, bevor Gott über dieses schreckliche Leiden seines Sohnes am Kreuz spricht, prophetisch, spricht er über was? Über den Triumph. Über den Triumph. Das Sterben am Kreuz, das so schrecklich gewesen ist, ist nicht das Letzte. Sondern das Letzte ist der Triumph, dass er zur Rechten Gottes sitzt. Der nächste Vers, Jesaja 52, 14, wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Der Messias sollte also entstellt und misshandelt werden, dass er nicht mehr menschenähnlich ausgesehen hat. Wer seinerzeit zum Kreuz kam, als Jesus dort hing und das Bild gesehen hat, das sich ihm bot, der hat sicherlich seine Augen abgewandt. So schrecklich muss dieses Bild gewesen sein. Er hat nicht mehr menschenähnlich ausgesehen. Der Rücken Jesu wurde ja zu einer blutigen Masse, so kann man sagen, und sein Fleisch wurde zerstückelt, als Pilatus ihn geißeln ließ. Im Johannesevangelium Kapitel 19, Vers 1 sind das so knappe, so dürre Worte, die dort der Heilige Geist gebraucht. Es heißt nämlich dort nur, dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Punkt. Mehr ist da nicht. Aber geißeln, das war eine Handlung für sich. Der die Geißelung ausgeführt hat, der hatte einen Lederriemen in der Hand. Und am Ende dieses Lederriemens waren scharfe Knochensplitter, scharfkantige kleine Steinchen oder spitze Metallstücke befestigt. Und dann wurden sie mit jedem Hieb auf den Körperrücken gebracht. Und der Körperrücken wurde mehr und mehr aufgerissen. Manchmal nahm man sogar Widerhacken. Widerhacken, die Fleischstücke regelrecht herausgerissen haben, sodass die Geißelung bereits zum Tod des Delinquenten geführt hat. Das war also eine ganz verheerende Bestrafung. Ich glaube, wir können uns das heute gar nicht vorstellen. Eine verheerende Bestrafung, die der Heilige Geist allerdings sehr knapp beschreibt. Und man fragt sich an dieser Stelle, warum? Warum macht das der Heilige Geist, dass er so knapp das Ganze beschreibt? Vielleicht, man weiß es nicht genau, vielleicht deswegen, damit nicht zu viele Emotionen hochkochen. Es geht dem Herrn nicht als erstes um Emotionen, sondern es geht ihm um sein Wort. Dass sein Wort die Herzen erreicht und dass wir durch dieses Wort eingenommen werden in unserem Herzen von unserem Erlöser. Wir wissen auch aus den Evangelien, dass Soldaten dem Herrn eine Dornenkrone aufgesetzt haben, um nicht zu sagen aufgedrückt haben. In biblischen Ländern konnten solche Dornen 5 bis 8 Zentimeter lang sein. Das heißt, dem Herrn Jesus lief das Blut vom Kopf durch die Haare und dann in Rinnsalen über sein Gesicht und den Bart. Ein furchtbarer Anblick, wenn man das überlegt. Johannes Kapitel 19, Vers 2. Damit war sein Aussehen nicht mehr menschlich. Das ist das, was Gottes Geist dem Jesaja hier so zum Schreiben gegeben hat. Gleich wie viele sich über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen. Weg von einem Mann und nicht mehr mannähnlich. Und seine Gestalt weg von den Menschen und nicht mehr menschenähnlich. Man muss sich das vorstellen, nicht mehr menschenähnlich. Jesaja 52, Vers 15. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war. Und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Hier verkündet Jesaja Jahrhunderte im Voraus, dass die Botschaft von diesem leidenden und sterbenden Gottesknecht über die Grenzen Israels hinaus zu den Heidenvölkern gehen wird. Und viele Nationen werden in Staunen versetzt werden. Nun, wir 2000 Jahre später können zurückblicken und sagen, tatsächlich, genau so ist es gekommen. Diese Botschaft ist auf 5 oder 6 Kontinente gekommen, je nachdem, wie man zählt. Die Botschaft hat die Menschen erreicht, über die Grenzen Israels hinaus. Und heute gibt es keine Nation, die noch nicht erreicht worden wäre. Brasilien erreicht, Uruguay erreicht, kannst du alles durchgehen, alles erreicht. Nicht jeder Stamm, nicht jede Sprache ist erreicht, aber jede Nation dieser Welt. Und wenn nicht direkt, so unter anderem zum Beispiel durch das Radio. Was für ein Geschenk, Auf den Wellen des Radios wurde das Evangelium in verschlossene Länder hineingebracht von diesem leidenden und sterbenden Gottesknecht. In andere Länder durch Bibelschmuggler. Und wie auch immer, aber es ist hineingekommen und hat Menschen erreicht. Und alle sind in Staunen versetzt worden. Allein heute rechnet man in China mit ca. 80 Millionen Christen. Wohlgemerkt im Geheimen. Und dann kommen noch die dazu, die registriert sind. Wie groß die Zahl derer ist, weiß ich im Moment nicht, aber sie dürfte auch in die Millionen gehen. Das ist wirklich gewaltig. Das ist eine Hausnummer, die man nicht übersehen kann. Und dann werden Könige, so heißt es, über ihm den Mund verschließen. Diese Botschaft kam also bereits im ersten Jahrhundert über die Grenzen Israels hinaus und erregte überall großes Aufsehen. Und selbst Könige haben von dieser Botschaft gehört. Der Apostel Paulus fing gleich damit an. Ich denke hier an die Rede des Paulus vor dem König Agrippa, Apostelgeschichte 26. Oder später, als Paulus sich als römischer Staatsbürger auf den Kaiser beruft, da stand er sogar vor dem römischen Kaiser und hat ihm dort das Evangelium gebracht. Und sicherlich von diesem leidenden und sterbenden Gottesknecht gesprochen. Sie alle sollten von einer Botschaft erfahren, die sie noch nie gehört hatten, die für sie etwas völlig Neues bedeutet hat. Etwas, was keine Parallele in ihrem Leben gefunden hat. Denn sie werden sehen, so heißt es, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört hatten, das werden sie wahrnehmen. Aber wie geht das eigentlich mit dem Sehen? Nun, der Apostel Paulus hat ja so gepredigt, dass das Wort sehr anschaulich war. In Galater Kapitel 3, Vers 1 sagt er zu den Galatern: O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Er hat also wirklich das Leiden des Herrn in der Verkündigung den Zuhörern vor die Augen gemalt. Und wir haben das vielleicht selber schon mitbekommen, eine gute Predigt hat immer auch gute Anschauungen. Aus dem persönlichen Leben, aus der Geschichte, aus dem Alltag, je nachdem. Und hier etwa mit Psalm 129, Vers 3, das wäre so eine Anschauung, wo wir lesen: Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Nicht, wenn wir das hören, das geht zu Herzen. Das geht zu Herzen und nimmt uns ein Stück weit gefangen für unseren Erlöser. An der Stelle muss ich Origenes nennen, den seltsamen Kirchenlehrer aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Ja, ich muss sogar sagen, dass er ein Irrlehrer gewesen ist. Denn unter anderem ist er der Vater der Allversöhnungslehre. Allversöhnungslehre bedeutet, du hast gesündigt, bis geht nicht mehr. Du hast Jesus noch nicht mal aufgenommen. Du kommst in die Ewigkeit und wirst trotzdem erlöst. Und dann hat Origenes gnostisches Denken in das Christentum hineingebracht und zum Beispiel gelehrt, dass unsere Seelen schon vor der Erschaffung der Welt gelebt hätten. Das glaubt keiner von uns. Von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt Jesus. Wir sagen in der Theologie präexistent. Aber meine Seele präexistent? Niemals. Ich habe angefangen zu leben mit meiner Geburt beziehungsweise mit meiner Zeugung. Und dieser Origenes, der hat dann so eine Art Kreuzesmeditation praktiziert, wo er sich gewissermaßen in die Leiden Christi hinein versenkt hat und das Ganze ekstatisch erlebt hat. Das hat natürlich dann in der Kirchengeschichte, besonders in den ersten Jahrhunderten, in denen die katholische Kirche alles beherrscht hat, Tradition behalten. Nicht? Emotionen, dieses Leiden, dass ich das erlebe. Da hat man versucht, sich hinein zu manövrieren. Also die Leiden Christi zu nehmen, um sich in eine religiöse Ekstase zu bringen. Und interessant, mancher religiöse Film betont ganz stark die Emotionen. Die Emotionen, weil man hofft durch die Emotionen, dass der Mensch zum Glauben kommt. Aber der Mensch kommt nicht durch Emotionen zum Glauben, sondern durch das Wort. Das Wort ist der Same. Und dieses Wort in Schlichtheit verkündigt, weckt den Geist der Menschen und sie kommen zu Jesus. Also mit geistlichem Empfinden hat das nicht viel zu tun, sondern dahinter steht ein ganz anderer Geist. Das, was uns das Wort Gottes gibt, das sollen wir uns zu Herzen nehmen. Und das soll uns dann gefangen nehmen für unseren Erlöser. Wir haben also heute Morgen etwas vom leidenden und sterbenden Gottesknecht gehört, der einsichtig gehandelt hat und sich damit auf Menschen und Umstände ganz individuell und praktisch eingestellt hat. Der leidende Gottesknecht ist auch misshandelt worden und entstellt worden. Warum? Weil das eine ganz furchtbare Bestrafung für unsere Sünden gewesen ist. Und zwar die Sünden von einem jeden von uns. Und der leidende Gottesknecht und die Botschaft darüber wurde bekannt über die Grenzen Israels hinaus in der ganzen Welt. Und das Mittel dazu war und ist bis heute das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Und darauf hat der Satan es abgesehen, es madig zu machen, es zu entstellen und Unwahrheiten zu säen und anderes mehr. Das ist das Mittel, das Gott gebraucht. Und dann haben sie von einer Botschaft erfahren, die so einmalig ist, so anders und so einfach, dass Menschen aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Ich habe mich versucht zu erinnern, wie es mir ergangen ist, als ich das erste Mal in einem Buch diese ganze Botschaft entblättert bekommen habe, um das zu verstehen. Und es war einfach, ja, ich habe gestaunt, ich war glücklich, ich war zufrieden, ich habe alles verstanden, weil es so simpel ist, so einfach. Und jeder in der ganzen Welt kann es verstehen. Ja, das wollte ich uns heute Morgen sagen bei diesen ersten drei Versen von Jesaja 53, die eigentlich zu Jesaja 53 hinzukommen oder dazugehören. Lasst mich kurz noch beten. Lieber Herr, wir wollen dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir immer wieder nachlesen können, ob sich so verhält. Und Herr, danke. Danke, dass du so eine simple und einfache Botschaft gegeben hast und dass Menschen sie annehmen können. Ich bitte dich herzlich, dass du allen Stolz und allen Hochmut überwinden kannst in den Herzen der Menschen, dass sie dich kennenlernen. Ich denke auch an das Hoffnungsfestival, das auf uns zukommt. Ich bete, dass wirklich Menschen durchdringen zum Glauben an dich, gegründet auf dein Wort, und dass sie glücklich und fröhlich ihre Straße ziehen. Danke dafür. Amen.